Nun, wir leben heute definitiv in einer Gesellschaft, die nach und nach alle Verhaltensregeln über Bord wirft. Insbesondere gilt dies natürlich im Umgang mit der Sexualität. Und es passt eigentlich ganz gut. Gestern hatten wir eine Hochzeit und heute reden wir zu diesem Thema Sexualität und vor allem der sexuellen Unzucht, was ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft heute. Und genau das spricht Paulus hier an im 1. Thessalonicher 4. Also ich habe das nicht geplant, sondern das ist Gottes Timing hier, dass wir jetzt in diesem Text an dieser Stelle angekommen sind. In den letzten 100 Jahren hat es einen Erdrutsch der Werte gegeben. In diesem Bereich, vor allem in diesem Bereich auch. Was früher als skandalös galt, wird heute als erstrebenswert postuliert. Und so gibt es folgende Ideen und ich möchte es einfach kurz vorstellen und uns daran erinnern, was so die Ideen sind, die unsere Gesellschaft heute durchdringt, wie man über Sexualität denkt heutzutage. Nun, grundsätzlich glaubt man an das Gute im Menschen. Der Mensch ist im Kern gut. Und deshalb ist auch jede noch so verdrehte, perverse sexuelle Lebensweise okay. Zweitens, Sex ist nur eine biologische Funktion, wie Essen und Trinken. Also gibt es auch keine moralischen Einschränkungen oder Regeln, die wir dabei beachten sollten. Man kann also jeden beliebigen alternativen Lebensstil dulden. Drittens, Sex ist auch eine Freizeitaktivität. Ja, es wird zum Spaß und zum Genuss gemacht. Man kann es also als Erholungsaktivität anschauen und deshalb ist es auch egal, mit wem und wo und wie auch immer. Viertens, ein weiteres Mantra unserer Gesellschaft, die Erfüllung sexueller Lüste ist eines der wichtigsten Ziele im Leben. Wichtiger als bedeutungsvolle Beziehungen. Fünftens, das ist ganz wichtig, die sofortige Befriedigung ist wichtiger als herausgezögerte. Und deshalb kann man doch nicht warten, bis man heiratet. Es geht doch nicht. Ein weiterer Punkt, guter Sex ist die absolute Basis für eine gute Ehe. Und deshalb sollte man das schon früh trainieren, am besten gleich, wenn die Freundschaft beginnt. Man muss ja sehen, ob man zusammenpasst, ob man kompatibel ist. Und diese Dinge sind nicht neu. Unsere Gesellschaft denkt, ja, wir sind heute so modern, so fortschrittlich mit unseren Ansichten. Aber in Wahrheit ist das uralt. Es ist eigentlich so alt, rückständiger als das Mittelalter. Ja, viele sagen, wir können doch nicht warten bis zur Ehe, das ist ja mittelalterlich. Nee, das ist, was ihr macht, ist noch schlimmer, noch rückständiger als mittelalterlich. Vor 2000 Jahren ungefähr, in der grekoromanischen Kultur, dachte man ziemlich genauso über die Sexualität. Genauso oder noch schlimmer war der Zustand der Gesellschaft im ersten Jahrhundert, wo wir unsere Situation auch in der Thessalonischen Gemeinde sehen. Mitten in dieser Kultur gründete Paulus diese Gemeinde in Thessalonich. Und sie musste ermahnt werden, nicht mit diesem Strom der sexuellen Verwirrung und Verirrung mitzuschwimmen. Nun, wie aktuell ist doch das für uns heute? Wir sehen, wie sehr wir müssen uns diese Worte zu Herzen nehmen, auch heute. Es gibt wohl kaum ein Gebiet, in dem der Satan mehr Siege errungen hat, als auf dem Gebiet der Sexualität. Es gibt wohl kaum ein Gebiet, wo der Satan mehr zerstören konnte, mehr Menschen zu Fall gebracht hat, als in diesem Gebiet. Es gibt wohl kaum mehr Verwirrung, als in diesem Gebiet heutzutage. Und obwohl Gott die Sexualität geschaffen hat, es ist absolut nichts Schlechtes an und für sich, es ist nichts Böses, nichts Sündiges an und für sich. Gott hat es gut geschaffen, hat der Teufel es geschafft, es total zu verdrehen, sie in pure Lust und niedrige Leidenschaft zu verwandeln. Die einzige legitime Art, und das wissen wir auch von der Schrift her, die Sexualität zu genießen, ist innerhalb einer monogamen Ehe ein Mann, eine Frau verheiratet. Nichts anderes ist erlaubt. Hebräer 13,4 sagt es deutlich. Die Ehe soll von allen Ehen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und das ist ganz interessant. Jemand hat die Sexualität mal mit Wasser und Feuer verglichen. Ja, und wenn man Wasser und Feuer in seinen gegebenen Grenzen hat, in seinen gegebenen Grenzen, wie man es einsetzen kann, dann ist es sehr nützlich, sehr hilfreich. Wasser ist sehr erfrischend, Feuer ist wärmend. Aber beide, wenn sie außer Kontrolle geraten, außerhalb dieser Grenzen kommen, dann sind sie beide tödlich. Und genauso ist es mit der Sexualität. Wenn sie nicht in den gottgegebenen Grenzen ausgelebt wird, dann ist sie absolut tödlich. Verwirrung, Frustration, kaputte Beziehungen, ungewollte Kinder, all das sehen wir in unserer Gesellschaft heutzutage. Und das ist genau das, was Gott sagt, was passieren wird, wenn Sexualität nicht in dem Rahmen ausgelebt wird, wie er es geplant hat. Für uns. Und deshalb, lasst mich euch heute herausfordern mit diesem Text. Und ich weiß, ich predige hier sozusagen zum Chor, ihr glaubt das alle auch, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns diese Dinge bewusst machen. Bleibe fern von sexueller Sünde. Es ist ernst, es ist kein Spiel, es ist tödlich. Und das ist das, was Paulus eigentlich hier im 1. Thessalonicher Kapitel 4 anspricht. Lass uns diesen Text gemeinsam lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Hier heißt es weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunimmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Und deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Soweit das Wort Gottes. Und wir alle wissen, die thessalonische Gemeinde war unerfahren, es war eine junge Gemeinde. Sie wurde gegründet, kurz nachdem musste Paulus diese Gemeinde verlassen. Er machte sich Sorgen, es war eine Gemeinde in einer großen Handelsstadt. Und Paulus erhielt einen guten, einen positiven Bericht von Timotheus und hat diesen Brief daraufhin geschrieben. Und er machte sich Sorgen über die Gemeinde, weil nicht nur, weil es Irrlehrer gab, weil es Verfolgung gab, weil es Verleumdung gab, weil man versuchte, Paulus oder sozusagen die Gemeinde von der Treue zu dem, was sie von Paulus und seinen Missionaren gehört haben, abspenstig zu machen. Das haben wir im Kapitel 2 gesehen, dass er seinen Dienst verteidigen musste. Sondern er machte sich auch Sorgen, weil diese Gemeinde in einer absolut sexualisierten Kultur lebte, einer unmoralischen Kultur lebte. Nicht nur, dass sie schwach würden unter der Verfolgung, war seine Sorge, sondern dass sie verführt würden, ein sexuell unmoralisches Leben zu führen in einer solchen Kultur. Wenn Satan uns durch Verfolgung und Leiden nicht kleinkriegt, dann versucht er es durch Verführung. Das ist sozusagen Phase 2, wenn man so will. Und wir finden ein sehr interessantes Beispiel und ich möchte kurz dahin gehen im 4. Buch Mose. Lass uns mal alle dahin gehen. 4. Buch Mose. Ein interessantes Beispiel. Und ihr kennt alle die Geschichte von Bileam. Das ist 4. Mose 22. Und in 4. Mose 22 lesen wir nur ganz kurz die Verse 1 bis 3. Hier heißt es: Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan, Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Nun, nachdem Israel Sieg über die Moabiter errungen hatte, bekam Balak, der Moabiterkönig, Angst. Und er heuert den falschen Propheten Bileam an, der die Israeliten verfluchen soll. Wir kennen die Geschichte. Gott wird zornig. Bileams Esel weist den Propheten zurecht. Dann lässt Gott ihn nur das sagen, was Gott will, was er will, dass er sagen soll. Und er muss Israel segnen, anstatt verfluchen. Und danach in 4. Mose 25, ein bisschen weiterblättern, lesen wir Folgendes plötzlich, nachdem Bileam sozusagen wieder an seinen Ort zurückgekehrt ist und es nicht geklappt hat, Israel zu verfluchen. Heißt es, und Israel ließ sich in Schittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und was ist hier geschehen? Wie kam es dazu? Kann man sich fragen, wie kam es dazu, dass sie dann auch diesen falschen Gott, den Baal Peor, anbeteten und plötzlich in eine solche Falle gerieten? Und wenn wir noch ein bisschen weiter blättern, 4. Mose 31, lesen wir eine interessante Bemerkung hier. 4. Mose 31 in den Versen 15 und 16, wie es dazu kam, als die Israeliten midianitische Frauen verschont hatten, nach einem weiteren Sieg, heißt es hier in Vers 15, und Mose sprach zu ihnen: Habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Eine Frage hier, sollt ihr es eigentlich nicht tun? Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Interessant. Wie gesagt, es ist damals schon die Strategie gewesen, wenn man sie nicht verfluchen kann, muss man sie verführen. Es ist damals die Strategie gewesen und es ist auch heute noch die Strategie des Feindes mit dem heutigen Volk Gottes. Und so kommen wir wieder zurück in den ersten Thessalonischer Brief und sehen diese Warnung, die Paulus hier gibt. Das Erste, was er tun muss, diese Gemeinde zu ermahnen in diesem Bereich, weil sie eben in einer solchen Kultur lebten und weil er sich Sorgen machte, dass genau das geschehen könnte. Paulus war besorgt und ermahnte die Gemeinde zu sexueller Reinheit und Heiligkeit. Und das ist genau das, was wir hier finden, in den Versen 1 bis 8, sozusagen die Motivation zur sexuellen Reinheit. Das ist unser Thema heute, die Motivation. Und wir finden verschiedene Motivationen. Warum? Was motiviert uns denn eigentlich hier? In Vers 3 heißt es: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dieses Denn hier ist auch verknüpft mit den vorhergehenden Versen. Und deshalb gehört dieser ganze Abschnitt hier eigentlich zusammen. Er beginnt in Vers 1, er mahnt sie, und dann kommt das Hauptthema, die Heiligung im Sinne von in dem Bereich der Unzucht oder der Sexualität. Und dann geht er weiter mit weiteren Begründungen. Warum sollen wir das tun? Warum ist es so wichtig? Und wir wollen uns das heute anschauen. Und deshalb habe ich euch verschiedene Motivationen, um euch zu motivieren, in diesen Bereichen, in der Sexualität, rein und heilig zu sein, was das bedeutet. Und der erste Punkt hier, den wir finden, ist die Lehre der Apostel. Das ist das Erste, was uns motiviert, im sexuellen Gebiet rein zu bleiben. Die Lehre der Apostel. Das ist Vers 1 und 2. Hier heißt es: Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunimmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Weiter nun hier wörtlich im Übrigen. Paulus beginnt, wie gesagt, diesen großen zweiten Abschnitt seines Briefes, diesen ermahnenden Teil. Und es ist aber immer noch im Zusammenhang, weil ihr uns wichtig seid. Ja, wir dürfen nicht vergessen, was vorher war, was er vorher geschrieben hat. Das schreibt er aus Besorgnis heraus, weil er will, dass diese Gemeinde lehrmäßig und auch in ihrem Wandel weiterhin gesund ist. Und deshalb heißt es: Wir bitten und ermahnen euch. Das erste Verb ist etwas freundlicher, bitten, erfragen. Das zweite ist dieses berühmte Parakaleo, zur Seite rufen, um jemanden zu korrigieren, zurechtzuweisen. Und dann sehen wir hier die Aufforderung: Zunehmt. Es ist ganz am Ende eigentlich im griechischen Original. Hier ist es ein bisschen umgestellt in der deutschen, in der Schlachter 2000. Ich weiß nicht genau, was die Elberfelder damit macht. Aber es ist hier ein bisschen umgestellt worden. Sie sollen zunehmen, das, was sie empfangen haben, und dass man wandeln und Gott gefallen soll, diese Dinge, in denen sollen sie zunehmen. Das heißt, Überfluss haben, geistlich wachsen. Wörtlich heißt es hier, wir ermahnen euch im Herrn Jesus, damit wir von uns empfangen, das zu wandeln und das Gott gefallen, wie ihr auch wandelt. Also hier, er macht es eigentlich nochmal klar, er sagt, wie ihr auch wandelt. Ich weiß, die Schlachter 2000 fügt das hier nicht ein, ich glaube, die Elberfelder hat das drin. Ihr macht das ja schon, wie ihr schon wandelt, und jetzt sollt ihr darin noch viel mehr zunehmen. Das ist mein Ziel. Es ist nicht so, dass die Gemeinde das nicht schon tat, aber sie sollen damit zunehmen, sie sollen Überfluss haben darin. Schließlich waren sie ja vorbildlich. Und Paulus ermahnte sie einfach, mehr zu tun, weiter zu wachsen. Und ihr wisst, dass es auch so ein bisschen das Ziel des gesamten Briefes ist. Ihr könnt noch mehr. Ihr sollt noch mehr. Ihr seid schon vorbildlich, aber ich weiß, ihr könnt noch mehr. Ich habe diesen positiven Bericht von Timotheus gehört, aber ich weiß, ich möchte euch ermahnen und motivieren, weiter zu wachsen. Das Wort zunehmen hier, wie gesagt, bedeutet reichlich vorhanden sein, im Überfluss haben. Und das passt auch gut in den weiteren Verlauf. Wenn ihr euch Vers 2 anschaut, hier heißt es, denn ihr wisst, wiederum er appelliert an ihre Erfahrung, an das, was sie bereits wussten, was sie erfahren haben von den Aposteln. Dann heißt es hier, welche Gebote, das sind Befehle, Vorschriften, im Auftrag von, wörtlich durch den Herrn Jesus, wir euch gegeben haben. Die Apostel waren die Übermittler der Lehre, auf die sich alles, was die Thessalonische taten, gründete. Und so ist es auch heute. Die Lehre der Apostel ist sozusagen der Verhaltenskodex für uns als Gemeinde, für das Volk Gottes im neuen Bund. Wie Jesus schon sagte in Johannes 13, 31, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und die Apostel haben uns diese Gebote überliefert, die Gebote Jesu, die Lehre Jesu, das Gesetz Jesu sozusagen. Sie wurden durch den Geist erinnert, lesen wir in Johannes 14. Und die Gemeinde wurde auf der Grundlage der Lehre der Apostel, aufgebaut, in Epheser 2, Vers 20. Und deshalb ist die apostolische Lehre die Autorität und die Grundlage für die Gemeinde, sozusagen der Verhaltenskodex. Und wir können die Apostel zitieren hier an der Stelle. Paulus sagt, irrt euch nicht, wenn es jetzt um die Sexualität geht, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, gleich als erstes, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben. Wir können Petrus zitieren. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. 1. Petrus 2, Vers 12. Wir können auch Johannes zitieren. Habt nicht lieb die Welt, denn alles, was in der Welt ist, was kommt als erstes? Die Fleischeslust, die Augenlust, ist nicht vom Vater. Die Welt vergeht und ihre Lust. Das ist 1. Johannes 2, 15 bis 17. Jemand sagte mal, entweder wird dich die Bibel von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von der Bibel fernhalten. Das ist ganz einfach. Und deshalb ist das Erste, was uns zu sexueller Reinheit motiviert, ganz einfach gesagt, gute Lehre. Die apostolische Lehre. Die Treue zu dem, wie Paulus sagt, was wir, die Apostel, euch überliefert haben. Was letztlich natürlich von Christus kommt, seine Lehren sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns täglich füttern mit dem Wort Gottes, mit der apostolischen Lehre, dass wir gesunde, herausfordernde Predigten hören. Das führt alles zu einem richtigen Verständnis, wie wir auch der Versuchung begegnen können, wie wir das überhaupt tun. Nämlich mit der Schrift, wie das unser Herr getan hat. Und deshalb lehren wir auch so oft hier in der Gemeinde, deshalb führen wir nicht irgendwelche Tänze auf und machen irgendwelches Entertainment hier, sondern wir lehren die Schrift, weil wir genau wissen, das ist der ultimative, der erste Motivator sozusagen für unsere Heiligung, das natürlich auch im Bereich der Sexualität, wie Paulus es hier sagt. Wir betonen die Wichtigkeit gesunder Lehre und ich bin auch überzeugt, dass die Schwachheit in der Lehre oft ein Grund ist, warum das in vielen Gemeinden so zu so vielen Problemen kommt, auch in diesem Bereich in der Sexualität. Zu so viel Verirrung, Verwirrung und auch Sünde, die geduldet wird. Skandale hört man überall, selbst von Pastoren, die fallen, in Sünde fallen, die dann aber nicht ihr Amt niederlegen und solche Dinge. Alles, wenn man sich nicht auf die gesunde Lehre der Apostel gründet. Weil das nicht die Autorität ist, sondern menschliche Autorität. Ja, das ist, naja, wir müssen ja vergeben, ja, wir müssen ja lieben. Ja, natürlich. Aber wir können nicht einfach Sünde dulden in der Gemeinde. Das geht nicht. Lehre ist grundlegend wichtig und essentiell. Theologie ist die Grundlage für all unser Denken, denn so wie du denkst, so wirst du auch leben. Wenn ihr am Straßenverkehr teilnehmen wollt, dann müsst ihr auch erst die Verkehrsregeln kennen, bevor ihr dann wirklich mit dem Auto fahren könnt. Und genauso müssen wir die Regeln kennen, müssen wir wissen, worum es überhaupt geht, bevor wir das in die Praxis umsetzen können. Wir müssen zuerst die Theorie kennen, bevor wir in die Praxis gehen können. Und so ist es auch hier. Lest ihr täglich eure Bibeln? Was füttert ihr euch mit dem Wort Gottes? Ernährt ihr euch vom Wort Gottes? Ist das euer tägliches Denken? Durchdringt es eure Gedanken wie, ich glaube, das war Spurgeon, der es mal sagte, wenn mich irgendjemand hier oder hier anschneiden müsste, müsste überall Biblien rauskommen. Ja, das ist, so hat er das ausgedrückt. Ich glaube, das war Spurgeon, bin ich mir sicher. Aber das ist der Gedanke. Wir müssen richtig voll sein davon. Unsere Gedanken. Und dann wisst ihr was? Dann werdet ihr auch wirklich erfüllt sein vom Heiligen Geist. Das ist das, was es bedeutet, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, wenn ihr erfüllt seid mit seinem Wort. Weil er ist nämlich der Autor dieses Wortes. Er hat es inspiriert. So könnt ihr tatsächlich voll Geistes sein. Nicht, wenn ihr irgendwie rückwärts umfällt und irgendwas brabbelt. Das hat nichts mit der Fülle des Geistes zu tun. Die Fülle des Geistes in erster Linie ist Heiligung, weil es ist der Heilige Geist. Also das, die Lehre der Apostel ist das Erste. Das Zweite, was uns motiviert, ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes. Vers 3 bis 5. Hier heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass er euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dann habt ihr schon mal von diesen Leuten gehört, die auf der Suche nach dem Willen Gottes sind. Ja, so als müsste man den Willen Gottes suchen. Ja, ich weiß halt noch nicht so ganz genau, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Vielleicht soll ich nach Afrika gehen oder vielleicht soll ich das tun. Oder sie erwarten irgendwie so einen Zettel vom Himmel oder irgendwie so eine direkte Offenbarung. Aber so spricht Gott nicht zu uns. Muss euch enttäuschen. Er spricht nicht mehr so direkt, in direkten Offenbarungen. Das hat er in der apostolischen Zeit getan, wo es Propheten und Apostel gab, auf deren Grundlage die Gemeinde aufgebaut wurde, wie wir gerade gesehen haben. Aber Petrus schreibt was Interessantes in 2. Petrus 2, Vers 19. Er sagt, und so halten wir nun fest, nachdem er über die Offenbarungen gesprochen hat, die er gehabt hat, da im 2. Petrusbrief, schreibt er, und so halten wir nun fest an dem umso festeren, umso mehr gewisseren. Das ist ein Komparativ, also ein Vergleich hier, ein Adjektiv des Vergleichs. Es ist umso sichere prophetische Wort. Schlachte 2000 sagt gleich völlig gewissen Wort. Das ist auch okay, aber es ist eigentlich vergleichend. Es ist vergleichend zu diesen Offenbarungen, die er vorher hatte, sagt er, ich habe ja den Herrn gesehen auf dem Berg der Verklärung und jetzt aber halten wir fest an den umso gewisseren prophetischen Wort. Und dieses Wort ist die Schrift, ein im Zusammenhang, wenn wir weiterlesen, 2. Petrus 2, 20 und 21. Es ist sicherer, es ist besser, es ist gewisser als die direkten Offenbarungen. Also wenn ihr den Willen Gottes wissen wollt für euer Leben, dann schaut in die Bibel. Die Bibel, die Schrift, hier spricht Gott zu uns. Wenn du zu mir kommst und sagst, der Heilige Geist hat mir gesagt, dann will ich Kapitel und Vers wissen. Und hier sehen wir, wenn wir den Willen Gottes suchen, lasst uns doch einfach hier beginnen. Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist was? Der Wille Gottes. Ah, gefunden. gefunden. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Lasst uns doch mal hier beginnen, wenn wir den Willen Gottes suchen. Ist doch nicht so schwer, oder? Aber es geht noch weiter. Das ist die Motivation hier. Es ist schlichtweg Gottes Wille. Es ist nicht nur die Lehre der Apostel, es ist einfach Gottes Wille, dass wir uns der Unzucht enthalten. Hier heißt es Heiligung. Das spricht natürlich von der praktischen Heiligung. Heiligung bedeutet Absonderung, natürlich von Sünde weg zu Gott hin. Und das Wort Unzucht, Porneia, das ist jegliche Form von sexuellem Verhalten außerhalb einer monogamen Ehe. Und daher auch der Ausdruck Pornografie, Porneia, Unzucht, Grapho, Schreiben. Das ist griechisch. Ehebruch, Unzucht und alle anderen Perversionen in der damaligen, wie schon gesagt, grekoromanischen Kultur gang und gäbe waren. Wenn wir heute denken, unsere heutige Kultur sei verdorben, das stimmt. Wie gesagt, es hat einen Erdrutsch der Werte gegeben in den letzten 50 bis 100 Jahren. Aber wir denken, das ist extrem schlimm, so schlimm war es noch nie. Dann haben wir uns getäuscht. Dann haben wir eigentlich noch gar nichts gesehen. Im Vergleich zu der grekoromanischen Kultur des ersten Jahrhunderts, Unzucht, Ehebruch, Homosexualität, sogar Pädophile und andere Verirrungen standen an der Tagesordnung dieser Gesellschaft. Als akzeptiert. Es gab keine Gesetze. Ihr müsst euch vorstellen, die grekoromanische Kultur des ersten Jahrhunderts hatte keine christliche Vergangenheit wie unser heutiges Europa. Es gab keine Kirchengeschichte. Keine Reformation, die dem vorangegangen ist. Deshalb spricht man heute von einer postchristlichen Gesellschaft. Es gibt immer noch in unserer Gesellschaft, selbst heute, Leute, die an christlichen Werten festhalten, die jetzt nicht unbedingt Gläubige sind. Es nimmt immer mehr ab. Ja, und wir bewegen uns wieder Richtung zurück in dasselbe Heidentum, das vor 2000 Jahren hier in Europa gang und gäbe war. Oder auch in Griechenland, im Gebiet, wo Paulus wirkte. Also die hatten keine Vergangenheit, keine christliche Vergangenheit. Diese Menschen wuchsen ohne jegliche Moral auf. Es gab keine zivilen Gesetze gegen irgendwelche sexuellen Verirrungen. Es gab Mysterienkulte, Tempelprostitution wurde benutzt, um Götter anzubeten. Die lehrten, dass die Anbeter sich sexuell mit einer solchen Priesterin vereinen sollte, um auf transzendente Art mit Gottheiten Gemeinschaft zu haben. Der Tempel der Göttin Aphrodite in Korinth hatte 1000 Tempelprostituierte. Das waren religiöse Prostituierte, man muss sich das mal vorstellen. Paulus wusste um den Druck und die Schwierigkeit für diese jungen Christen, sich einer solchen heruntergekommenen Gesellschaft, in einer solchen Gesellschaft sich reinzuhalten. Sie mussten einen rigorosen Standard einhalten. Deshalb heißt es hier, enthaltet euch. Haltet euch auf Distanz, haltet euch fern davon. Es bedeutet komplett, auch in Gedanken und natürlich in Handlungen. Bleib bloß weg davon. Auch Fantasien, Gedanken über diese sexuellen Sünden sind dabei eingeschlossen. Jesus sagte, wir wissen das alle, wenn eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Es geht also nicht nur um die Handlung, es geht um unsere Gedanken. Weil da fängt es nämlich an. Alle Sünden beginnen auch in Gedanken. Selbst der Mord beginnt in Gedanken, nämlich mit Hassgedanken. Deshalb sagt Jesus auch, Hass wird gleichgestellt mit Mord vor Gott. Und im Rest des Abschnitts hier im 1. Thessalonischer Brief wird es dann genau beschrieben, wie das zugehen soll. Hier heißt es in Vers 4, dass es jeder von euch versteht oder um zu verstehen, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und hier gibt es zwei Ansichten über das Wort Gefäß. Es gibt die einen, die sagen, das Gefäß ist hier sozusagen ein symbolisches Bild für die Frau. Und andere sagen, es ist der eigene Körper. Also in dem Sinne geht es entweder um das Gewinnen einer Frau, sozusagen als Schutz vor Unzucht, und das andere, im anderen geht es eher um Selbstkontrolle des eigenen Körpers. Nun, die zweite scheint die besseren Argumente zu haben. Die erste Sicht gründet sich vor allem auf die Parallele zu 1. Petrus 3, Vers 7, wo die Frau mit einem schwächeren Gefäß verglichen wird. Aber das ist eben nur ein Vergleich. Und das ist auch ein anderer Autor, es ist nicht Paulus, sondern es ist Petrus, der das sagt. Und das Verb hier, das benutzt wird, kann die Idee von gewinnen haben oder auch besitzen. Und hier wurde auch gesagt, dass es eher die Idee von gewinnen hat und nicht besitzen, aber das wurde in jüngster Zeit das Gegenteil bewiesen durch andere griechische Literatur, dass es eben auch dieses Besitzen oder Kontrollieren im Sinne von Selbstkontrolle bedeuten kann, dieses Verb. Dazu kommt, dass Paulus den Ausdruck Gefäß in 2. Korinther 4, Vers 7 tatsächlich benutzt, um einen Körper zu beschreiben, einen Schatz in irdenen Gefäßen. Hier wird dasselbe Wort benutzt. Und einmal mehr, natürlich, das Wichtigste, auf was wir immer achten müssen, ist der Kontext, der unmittelbare Zusammenhang spricht allgemein von Reinheit im sexuellen Bereich. Wenn wir zum Beispiel dann uns Vers 7 auch anschauen, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, weil das würde sonst nur Männer was angehen, wenn es hier um die Frau geht. Also man soll den eigenen Körper kontrollieren, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, dass ich von leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, leiten lassen. Und das passt auch gut hier in den Zusammenhang. Anstatt sich von leidenschaftlichen Begierden wegziehen zu lassen, muss ich lernen, mich selber zu beherrschen, meinen Körper zu kontrollieren. Und diese Heiden hier werden als Gott nicht kennend gekennzeichnet, das charakterisiert sie. Sie kennen Gott nicht. Sie können das gar nicht. Sie können sich nicht selber kontrollieren. Die Gesellschaft, welche die Thessalonicher um sich herum hatten, lebt nur nach ihren eigenen Lüsten. Und die Lust hier nicht positiv, wie wir es in 2 Vers 17 gesehen haben, dasselbe Wort, Epithumia, sondern hier jetzt negativ. Das zweite Wort dann auch noch, Pathos, das ist starkes Verlangen, also wirklich eben leidenschaftliche Lust. So leben diese Heiden um euch herum. Und genau das sollt ihr nicht tun, ihr sollt euch nicht da wegziehen lassen, sondern ihr sollt euch selbst beherrschen. Eure Körper in Besitz nehmen. Sich nicht einfach umhertreiben lassen. Und ist es nicht interessant, wie das heute genauso geschieht in unserer Gesellschaft? Die Menschen vor allem eben auf diese Impulse, nach diesen Impulsen leben. Nach Lust und Laune sozusagen. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, das ist nicht Freiheit, das ist nicht modern und up to date. Das ist uralt, total rückständig. Nichts Neues. Als Gottes Kinder im neuen Bund leben wir nicht mehr unter dem Mosebund, aber wir leben unter demselben moralischen Standard, weil Gott sich nicht geändert hat. Das haben wir auch von Dieter gehört. Und so auch Christus legt diesen Standard für uns fest. Ein Christ kann nicht in einem Muster von sexueller Sünde verharren. Sonst ist er kein Christ, sondern ein Heide. Das ist das, was Paulus sagt. Ihr lebt nicht mehr wie die Heiden, die nach ihrer Lust hin und her getrieben werden, sondern ihr seid jetzt unter einem neuen Bund. Er hat ein neues Leben. Selbstkontrolle ist auch Teil der Frucht des Geistes in Galater 5, 22. Also wir haben die Lehre, wir haben den Willen Gottes als Motivation. Das nächste ist die Rücksicht auf die Geschwister. Guckt euch mal Vers 6, den Anfang an. Hier heißt es interessanterweise, er führt den Gedanken hier weiter, also wir sollen uns nicht hin und her treiben lassen in leidenschaftliche Begierde, wir sollen uns selbst kontrollieren, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Und die Konstruktion hier im Griechischen sind sogenannte Infinitive, also das führt einfach diesen Gedanken weiter. Diesen Gedanken, der eigentlich in Vers 3 begonnen hat. Vers 3 haben wir gesehen, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, nicht zu weit zu gehen und nicht zu übervorteilen. Das gehört eigentlich so wie zusammen. Es wird grammatisch zusammengefügt hier an der Stelle. Es beschreibt weitere Implikationen, weitere Dinge, die eigentlich daraus folgen, dass man sich in der Sexualität reinhalten soll. Einige Kommentatoren haben gedacht, dass es hier plötzlich um ein anderes Thema geht, um Geschäfte und Betrug, aber das denke ich nicht. Wie gesagt, wiederum der unmittelbare Kontext, der Zusammenhang zeigt ganz deutlich, auch im Vers 7 und im Vers 8, das durchdringende Thema ist immer noch die Heiligung in der Sexualität. Und Vers 6 und 7 liefern Begründungen hier, die diese Aussage stützen. niemand geht so weit. Und dann auch in Vers, in weiter geht's dann, weil Gott ist ein Rächer, oder am Ende, denn Gott hat nichts. Und ihr seht diese Worte am Anfang in Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht. Oder auch in Vers 8, deshalb, wer dies verwirft. Es geht alles immer wieder zurück auf dieses Thema. Ihr seid zur Heiligung berufen, haltet euch fern von Unzucht, denn, deshalb, denn, weil. Ja, das gehört alles zusammen. Und es heißt hier, wir sollen nicht zu weit gehen. Das Wort bedeutet so viel wie über ein gesundes Limit hinauszugehen. Im Verhalten. Ein gesundes Limit, nicht über ein gesundes Limit hinauszugehen und übervorteilen, ist eigentlich ein bisschen schwach hier. Man müsste eigentlich schon sagen, ausnutzen oder betrügen. Deshalb haben einige gedacht, es geht um Geschäfte hier, um irgendwelche finanziellen Sachen. Aber nee, es ist eigentlich, es passt sehr gut in den Kontext. Es geht darum aufzuzeigen, dass wir einander letztlich hintergehen und betrügen, ausnutzen, wenn wir die Nähe der christlichen Gemeinschaft ausnutzen, um uns sexuell an jemanden anderes heranzumachen. Das ist letztlich rücksichtslos. Es ist lieblos. Wayne Mack hat in seinem Buch Sweethearts for a Lifetime einen interessanten Vergleich gemacht mit der sexuellen Sünde. Er hat gesagt, die sexuelle Sünde ist wie ein Serienmörder. Wenn er an die Tür klopft, dann kannst du ihn nicht mal schnell hineinlassen für ein paar Minuten auf einen Kaffee und ihm mal ein bisschen, mit ihm ein bisschen reden. Du kannst ihn nicht im Keller verstecken, um mal ab und zu ein bisschen Spaß zu haben mit ihm. Nein, wenn dieser Serienmörder an die Tür klopft, dann musst du alle Türen verriegeln, alle Schotten dicht machen. Und so ist es auch bei uns. Wir können nicht spielen mit dieser Sünde. Und wir müssen verstehen, dass diese Sünde nicht nur uns alleine betrifft. Das ist das, was es so schlimm macht. Es ist nicht nur für uns schlimm. Wir ziehen nicht nur uns hinein in Probleme, sondern auch andere. Es ist rücksichtslos. Es ist lieblos, das zu tun. Und wir denken vielleicht, ja, das kann mir nicht passieren, aber das haben schon viele gedacht in der Vergangenheit. Und deshalb wollen wir auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen wahren, vor allem im Umgang zum anderen Geschlecht, auch innerhalb der Gemeinde. Das ist nicht gesetzlich, das ist weise, das zu tun. Und Wayne Mack schlägt hier auch in seinem Buch einfach ein paar gute Tipps vor. Nie alleine mit einer Person des anderen Geschlechts in einem engen Raum viel Zeit verbringen. Vor allem nicht regelmäßig. Nicht zu viel körperliche Nähe oder Berührung, das eher vermeiden zum anderen Geschlecht. Bleibe weg von jeglichem Verhalten, welches als Flirten verstanden werden könnte. Außer natürlich, es ist dein eigener Partner, dann ist es okay. Beklage dich nicht über deinen Partner vor einer anderen Person des anderen Geschlechts. Sehr gefährlich. Das Gras auf der anderen Seite des Zaunes sieht immer besser aus als das in der eigenen Weide. Natürlich die berühmte Frage mit der Seelsorge, dass man nicht Seelsorge machen soll mit einer Person des anderen Geschlechts, wenn man nicht jemanden dabei hat oder zum Beispiel auch meine Frau dabei habe. Wir wollen uns selbst nichts vormachen. Wir wollen vorsichtig sein in diesem Bereich. Wir wollen nicht unweise sein und sagen, oh, das passiert mir schon nicht, oh, das gibt's bei uns nicht. Wir sind ja so bibeltreu. Wir sind immer noch Sünder und wir neigen zu diesen Dingen. Wir kamen aus dieser Gesellschaft, wir kommen aus diesem geistlichen Tod. Wir waren einst diese Heiden, die nur nach Lust und Laune leben, oder wir haben zumindest das Potenzial in uns, für diejenigen, die christlich großgezogen wurden, aber ihr habt das Potenzial in euch, so zu leben, wie all diese Homosexuellen, all diese Verirrten da draußen. Wir alle sind so, von Natur aus. Wir können uns nicht über diese Menschen erheben. Können wir nicht. Wir wären genau gleich. Wenn der Herr uns nicht begnadigen würde, wären wir genau gleich verloren. Genau gleich. Amen. Und keiner wacht eines Morgens auf und sagt, heute begehe ich Ehebruch. Nein, das ist ein langsamer Prozess von vielen kleinen Kompromissen und die uns so langsam auf diese schiefe Bahn bringen und dann so langsam runterziehen in die Sünde. Es geschieht nicht von heute auf morgen, es kommt ganz subtil, ganz langsam kommt das an euch heran. Eben dieser Serienmörder, der ganz nett an der Tür klopft und sagt, ach, lass mich doch mal rein, ich will nur einen Kaffee trinken mit dir, nur ein kurzes Schwätzchen. Tür zu, verriegeln. Wir wollen sehr vorsichtig sein in diesem Thema. Was motiviert uns noch, außer der Lehre der Apostel, der Wille Gottes und dass wir Rücksicht nehmen wollen aufeinander als Geschwister? Nun, es ist schlichtweg das Gericht Gottes. In Vers 6 geht es weiter. Hier heißt es, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Nun, das Wort Rächer hier, Ektikos, ein Adjektiv, welches eigentlich als Substantiv, als Namen verwendet wird. Es bedeutet einer, der Recht, der Gerechtigkeit bringt. Es ist verwandt mit dem Verb ektikeo, Gerechtigkeit bringen, rechtfertigen. Im Prinzip jemandem seine gerechte Strafe erteilen. Das ist das, was es bedeutet. Das ist nicht einfach ein Rächer aus Wut oder irgend sowas, sondern er ist ein gerechter Rächer, ein gerechter Richter. Und natürlich, alle diese Dinge bezieht sich wiederum im Kontext auf die sexuellen Vergehen. Spurgeon sagte einmal, was wird das für eine Entdeckung sein, wenn man sich durch ein langes Leben mit viel Sorgen gequält hat, um dann letztlich herauszufinden, dass ein noch viel längeres Leben mit viel größeren Sorgen beginnt, das in Ewigkeit nicht mehr aufhören wird. Wir vergessen manchmal, dass Gott Sünde richten wird. Und das haben wir schon gesehen. Wir haben gesehen, wie Paulus sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, täuscht euch nicht. Wenn ihr ständig in einem Muster von diesen Sünden verharrt, wenn ihr davon gekennzeichnet seid, Götzendiener, Ehebrecher und so weiter zu sein, die werden das Reich Gottes nicht erben, sagt Paulus. Am meisten warnt unser Herr aber auch davor, dass Gläubige andere Gläubige zu Fall bringen. In Matthäus 18 sagt er, wer aber einen diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wehe dem. Klar, wir können jetzt sagen, als Gläubige ist uns unser Heil sicher, aber das bedeutet nicht, dass es kein Gericht geben wird. Gott kann unser Leben beenden, wie wir das in 1. Korinther 11,30 sehen, wo einige unachtsam, verachtend mit dem Abendmahl umgegangen sind. Er kann uns durch verschiedenes Leid oder Krankheit züchtigen, wie wir in Hebräer 12 lesen, weil er uns liebt, wenn wir wirklich seine Kinder sind. Und wir können von unserem Lohn verlieren, wenn wir im Preisgericht sind. Christus wird auf dem Richterstuhl unsere Treue zu ihm bewerten. In 2. Korinther 15 können wir das, 5, Vers 10, können wir das nachlesen. Und das haben wir schon gesehen. Wir haben uns schon über die Parousia, die Ankunft Christi, unterhalten. Und dass wir dann, dass alle Heiligen mit ihm da sein werden in diesem Gericht, in diesem Preisgericht für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. So ist das eine Motivation für uns. Wir wissen, Gott wird richten über diese Dinge. Also lasst uns das auch ein Motiv sein, um uns zu heiligen. Paulus lobt die Thessalonicher, dass sie den Herrn erwarten. Wir haben das in 1, Vers 10 gesehen. Und Paulus freut sich über den Lohn, den diese Menschen sein werden für ihn an diesem Tag, wenn dieses Gericht stattfindet. Das haben wir schon in Kapitel 2, Vers 20, Kapitel 2, Vers 13 gesehen. Immer wieder ist die Entrückung und auch das Preisgericht im Blickfeld. Und das ist für uns Motivation, nicht zu sündigen. Was willst du tun, wenn der Herr kommt, um uns zu holen? Wo willst du sein? Willst du gerade am Sündigen sein? Wäre das schön? Ist das ein schöner Gedanke? Nein. Dann möchte ich lieber, dass der Herr mich in Treue findet. Nächster Punkt. Was motiviert uns sonst noch? Nun, es ist unsere Berufung. Vers 7. Guckt euch Vers 7 an. Hier heißt es ganz einfach. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Wie gesagt, der Kontext, es wird ganz deutlich hier, es geht immer noch um dasselbe Thema. Und hier, die Berufung spricht von der wirksamen Berufung zum Heil. Also es geht nicht um den Ruf, Buße zu tun, dem Evangelium Glauben zu schenken, sondern es geht um Gottes Berufung, die auch mit seiner Erwählung zu tun hat. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Und nun beruft er uns in dieser Weltzeit, zieht uns in seine Gnade zu sich, er rettet uns durch die Wiedergeburt. Wir werden in Zukunft verherrlicht werden, das können wir in Epheser 1,5, Römer 8, Vers 30 nachlesen. Und das Argument hier dreht sich vor allem darum, dass Gott uns nicht zur Unreinheit, sondern wörtlich in Heiligung berufen hat. Das ist interessant, das ist ein interessantes Detail hier. Es gibt einen Wechsel der Präposition. Das erste heißt zur. Es bezeichnet einen Zweck. Gott hat uns nicht zum Zweck der Unreinheit berufen. Und das zweite ist eher eine Sphäre, und deshalb könnt ihr da ruhig in schreiben, in Heiligkeit. Er hat uns in einen Zustand hineinberufen. Das ist ein durchdringendes Element in Heiligung. Darin soll sich der Christ tagtäglich bewegen. Wir sind berufen sozusagen in der Sphäre, in den Bereich, in dem sich Gottes heiligendes Wirken abspielt, zu leben. Das ist unsere Berufung. Und indem wir immer mehr natürlich von der Sünde abgesondert werden, hin zu Gott. Das ist diese fortschreitende Heiligung, die stattfindet in jedem Leben eines wahren Gläubigen. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen wir uns ernsthaft hinterfragen, ob wir wirklich gläubig sind. Dann müssen wir uns ernsthaft hinterfragen, ob wir in dieser Sphäre der Heiligung, wie das hier beschrieben wird, der ganze Grund, warum wir berufen, wozu wir berufen sind, ist, um geheiligt zu werden für Gott. Jemand sagte mal, der Christ ist berufen, seinem Meister zu folgen. Das kann in der Werkstatt eines Zimmermanns sein, aber das kann auch als Prediger und Lehrer sein. Unser Herr hat beides gemacht. Aber alle Christen sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Also egal, was du tust, egal, wo du bist, egal, wo du wirkst, egal, was du arbeitest, du bist berufen, in Heiligung, in der Sphäre der Heiligung zu leben. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir als Christen berufen sind, sprich errettet wurden, um gute Werke zu tun, um uns in diese Sphäre der Heiligung zu bewegen, egal ob wir Prediger oder Berufstätiger oder was auch immer sind. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind was? Sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir können also nicht permanent in einem Muster von dieser oder anderen Sünden verharren. Und schon gar nicht in sexueller Sünde. Und das macht Paulus hier deutlich. Nun, also die Bedeutung der Berufung macht Paulus auch ganz deutlich im Epheserbrief. Er beginnt nämlich mit dieser Wahrheit. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, Epheser 1, Vers 3. Und dann fährt er fort mit der Erwählung, der Bestimmung zur Sohnschaft, der Vergebung, dass er uns mit Weisheit überschüttet, uns das Geheimnis der Weisheit bekannt gemacht hat und vieles mehr, ein Erbteil gegeben hat, uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist, er hat uns den Heiligen Geist als Unterpfand gegeben. All das lesen wir im Epheser Kapitel 1. 2 schließlich von der Errettung, wie wir vom geistlichen Tod ins geistliche Leben übergegangen sind, durchgedrungen sind, entflohen sind dem Zorn. Und in Kapitel 2 und Kapitel 3 des Epheserbriefs schließlich eins gemacht wurden mit dem Volk Gottes. Und dann kommen wir ins Kapitel 4 und da sagt Paulus auch ganz deutlich, so ermahne ich euch nun, ich der gebunden im Herrn, dass ihr was? Der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wenn wir verstehen, wie reich, wie groß wir beschenkt sind durch die Berufung, die wir haben, das ist ein weiteres Motiv für uns, uns zu heiligen im sexuellen Gebiet. Unsere hohe Berufung für Christus in dieser Welt ist es, ein Zeugnis zu sein. Es ist also eine weitere Motivation, der sexuellen Sünde fern zu bleiben. Und letztlich wollen wir uns jetzt noch den letzten Punkt anschauen. Eine weitere Motivation ist Gottes Anspruch. Gottes Anspruch. Den finden wir in Vers 8. In Vers 8 heißt es, deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Deshalb, das ist ein starkes Wort hier, das ist eine logische Schlussfolgerung des gesamten Ziels. Okay, deshalb, jetzt unter dem Strich, wer dies verwirft, ein einziges Wort, eigentlich der Verwerfende, derjenige, der dies verwirft. Alles, was wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, die Lehre der Apostel, der Wille Gottes, die Rücksicht auf die Geschwister, das Gericht Gottes, wer es jetzt verwirft, sich durch diese Dinge zu motivieren zu lassen, zur sexuellen Reinheit, der verwirft nicht wörtlich Mensch, aber den Gott. Das ist interessant hier, das ist etwas, was im Deutschen schwieriger ist, wiederzugeben. Da ist kein Artikel, also nicht der Mensch, sondern heißt es nur Mensch und das ist ein Singular, eine Einzahl. Es steht für die Qualität, für die Klasse, für die Kategorie. Er verwirft nicht eine menschliche Autorität, sondern den Gott, unseren Gott, den bestimmten Gott. Der Artikel funktioniert hier vor Gott und das ist auch im Deutschen, machen wir das nicht. Wir sagen immer Gott ohne Artikel, wir sagen nicht der Gott. Das hört sich seltsam an bei uns. Aber es ist ein feines Detail hier. Artikel funktioniert wie ein Zeigestock, der bestimmte Gott. Also wir verwerfen hier nicht eine menschliche Autorität, sondern wir verwerfen Gott selbst, wenn wir das tun. Und warum ist es so? Und hier wird Gott weiter beschrieben, als der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und hier ist auch wieder ein interessantes Detail. Es heißt hier wörtlich den Geist, den seinen, den Heiligen. Also normalerweise wird es nicht so gemacht im Griechischen, aber das Heilige wird ganz am Ende gestellt. Und deshalb betont er hier den Geist, den seinen, den Heiligen, nebenbei bemerkt, aber es betont einmal mehr die Heiligkeit dieser Person und auch das Ziel, uns zu heiligen, uns abzusondern von der Sünde. Das ist, wie ich schon sagte, die Aufgabe des Heiligen Geistes. Daran erinnert sich Paulus hier. Er hat uns seinen Geist gegeben als Unterpfand. Er hat einen Anspruch auf uns. Ja, er hat einen Anspruch auf unser Leben. Er ist derjenige, der uns heiligt, uns verwandelt, dass wir eben nicht in diesen Sünden leben. Wir erinnern uns an die Segnungen des Neuen Bundes. Im Alten Testament wird es vorausgesagt und als Christen sind wir Teilhaber dieser Segnungen. In Ezekiel 36 lesen wir, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und da er euch nun dieses Vorrecht gegeben hat, hat er auch einen Anspruch auf uns. Und sonst betrüben wir den Geist, heißt es in Epheser 4,30. In Jesaja 45, Vers 9 werden wir mit Tontöpfen verglichen. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder ein Werker hat keine Hände. Wir sind wie Tontöpfe. Wir haben nicht das Recht, unseren Schöpfer zu hinterfragen und zu sagen, nee, ich nehme mir diese Freiheit, ich weiß es besser. Sondern Gott hat einen Anspruch auf unser Leben. Und das ist eine weitere Motivation, uns im sexuellen Gebiet auch zu heiligen. Und deshalb bringt das Paulus hier auch in Vers 8, führe das an. Gott hat ein Anrecht auf mein Leben, einen Anspruch. Wenn ich dieses Gebot der sexuellen Reinheit missachte, verwerfe ich letztlich seine Autorität über meinem Leben. Ich trete sein Werk mit Füßen, wenn ich das tue. Das sollte eine großartige Motivation sein für uns. Nun, ich glaube, wir haben das alle verstanden. Ich weiß, wie gesagt, wir bejahen das alle. Es ist nichts Neues, was ich hier sage. Sexuelle Sünde ist eine ernste Sache. Aber uns ist manchmal nicht bewusst, dass sie als Sünde schlimmer gehandhabt wird als andere Sünden in der Schrift. In 1. Korinther 6, Vers 18 sagt Paulus, flieht die Unzucht. Und dann sagt er, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt in seinem eigenen Leib. Keine andere Form von Sünde ruiniert uns eigentlich mehr, weil sie so intim und so verstrickend ist. Sexuelle Sünde wird auch massiv bestraft. Im Alten Testament Todesstrafe war oft die Konsequenz im Alten Bund. Wir lesen 3. Mose 18, 29 als Beispiel. Gott hat Sodom und Gomorra eingeäschert. 24.000 Menschen starben bei der Verführung durch Bileam, lesen wir 4. Mose 25, 9. Überall drastische Maßnahmen, massive Konsequenzen. Drastische Maßnahmen wurden auch von Jesus gelehrt gegen sexuelle Sünde. Unmittelbar nachdem er von den lüsternen Blicken spricht, in Matthäus 5 heißt es in Vers 28, wenn dir aber was, dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, was? So reiße es aus und wirf es von dir. Das ist radikal. Es ist besser für dich, mit einem Auge in den Himmel zu gehen, als mit beiden Augen in die Hölle, wenn du nämlich sündigst. Und deshalb lasst euch motivieren, durch die Lehre der Apostel, durch den Willen Gottes, die Rücksicht auf andere, Gottes Gericht, die Herrlichkeit unserer Berufung, sowie auch das Anrecht, das Gott hat auf unser Leben, weil er uns teuer erkauft hat mit seinem Blut, von jeglicher Form von sexueller Sünde und Unzucht fernzubleiben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Amen. Lass uns zusammen beten.